Mensch, Leute, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Schön, dass ihr wieder da seid. Na, dann kommt mal rein, zur alten Dame.
Blau-Weiß sind unsere Farben. Hertha ist unser Verein. Wir werden dich im Herzen tragen und lassen dich niemals allein. Oh, 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 oh.
Mehr Bier, bitte.
Ups. Na, das war wohl nichts.
Hallo alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kommt herein in unsere virtuelle Hertha-Kneipe des Wahnsinns. Setzt euch hin, schnappt euch ein Bierchen und lauscht dem Irrsinn. Hier erlebt ihr alles. Menschen, Tiere, Sensationen, aber vor allem viel Meinung und wenig Ahnung. Heute, David, 60. Folge. Was trinkste?
Ich probiere es mit Wasser, weil ich kein Teetrinker bin.
Man hört es, du bist extrem erkältet. Du lagst auch 2 Tage, jetzt kann man so sagen, ne, richtig flach. Du bist eigentlich faktisch krank. Und dennoch rechne ich dir und sicherlich jeder, der das jetzt auch gerade hört, wir rechnen dir das sehr, sehr hoch an, dass du kurz das Fieberthermometer zur Seite geschoben hast, dich von der Couch aufgerichtet hast und jetzt versuchst, in ein niegelnagelneues Mikrofon reinzusprechen.
Ja, so niegelnagelneu ist das nicht. Das ist das Testmikrofon, das geht dann wieder zurück. Ich habe aber noch das gleiche niegelnagelneu hier rumliegen. Ich habe tatsächlich 2 bekommen.
Unser Dank geht auf jeden Fall raus an Bremchen, der versucht uns aufs Next Level zu hieven in puncto Hardware, um diesen Podcast zu produzieren. Wir haben jetzt ein ganz anderes Problem noch, das ich euch jetzt vorab schon mal berichten möchte. Und zwar, am Freitag wurde die Internetleitung vor meiner Haustür von einem Bagger aufgefetzt. Das heißt, ich muss aktuell, um dieses Programm hier überhaupt zum Laufen zu kriegen, habe ich mir jetzt einen Hotspot über das LTE-Netzwerk auf meinem Handy hier draußen auf dem Land freigeschaltet und den Laptop damit verbunden. Wir haben eine extreme Latenz hier drin, das heißt, David hört mich ungefähr 8 Sekunden, nachdem ich ihn angesprochen habe erst, und wir haben vermutlich auch ein paar Funkaussetzer. Wir bitten es zu entschuldigen, ich hoffe, dass die Telekom schnell handelt, das Glasfasernetzwerk wieder zusammenflickt, damit wir denn spätestens nächste Woche wieder in alter, großartiger Soundqualität bei euch landen können. So, das schon mal vorneweg. David, du lagst jetzt 2 Tage auf
was
der...
was witzig ist?
Ja, erzähl.
Gerade als du sagtest, wir haben vermutlich ein paar Verbindungsabbrüche, hatten wir einen Verbindungsabbruch.
Das wird vermutlich noch ein paar mehr geben, aber wir ziehen das jetzt gnadenlos durch. Warst du dieses Jahr schon auf einem Weihnachtsmarkt?
Ja, auf dem vor meiner Haustür, gezwungenermaßen.
Ach stimmt, weil du ja sowieso immer rüberlaufen musst, ne?
Ja, und weil mich Menschen gezwungen haben, da hinzugehen. Vielen Dank, Enrico.
Bist du ein großer Weihnachtsmarktmuffel, oder?
Ich bin nicht so begeistert von diesem ganzen Weihnachtsmarkt-Dings, Weihnachten-Gedöns.
Der Weihnachtsgrinch.
Führt doch einfach wieder Menschenopfer ein. Das wäre doch viel einfacher für alle.
Ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen. Ich war auf einem Weihnachtsmarkt gestern Abend und war aber Freitagabend noch zu einem Geburtstag eingeladen. Das heißt, es war wieder reichlich feuchtfröhlich, um es mal so auszudrücken. Aber ich hatte ein sehr schönes Erlebnis auf dem Weihnachtsmarkt, das ich dir unbedingt noch erzählen muss. Und zwar stand da so, ne, mit einem alten Kumpel von mir, Grobi, liebe Grüße, standen wir da schön mit dem Glühwein in der Hand. Und hinter uns war eine Familie, die hatten so einen, ja, ich würde sagen, so einen kleinen Colli dabei. Also jetzt vielleicht noch nicht ausgewachsen, weiß ich nicht, aber, oder irgendeine Promenadenmischung. Auf jeden Fall so ein Hund. Ganz lieber Hund, ganz artig und so. Die standen da ein ganzes Weilchen hinter uns. Und irgendwann quiekte der Hund ganz doll. Und ich drehte mich um und sah dann, wie irgendein Mensch, der nicht zur Familie gehörte, gerade noch so wegsprang und sich fürchterlich entschuldigt hatte. Und so, ey, sorry, tut mir leid. Und habe ich ihn erschreckt? Ich hoffe, ich habe ihn nicht erwischt beim Vorbeigehen und so. Und dann die Frau, die Hundebesitzerin, sagte so, nee, alles ganz gut. Und so, der ist ein bisschen schreckhaft, alles okay. Und so, mach dir keinen Kopf. Und alle sind miteinander freundlich umgegangen. Der Mann ist dann seines Wegs gegangen. Ich vergaß das dann auch wieder. Und so circa eine Stunde später läuft plötzlich dieser Mann an mir vorbei wieder. Ich habe ihn gleich wieder erkannt. Er hatte so eine Pappschale in der Hand und da drauf eine Currywurst. In der gleichen Sekunde sehe ich die Frau plötzlich von der anderen Seite auf ihn zukommen, den Colli auf dem Arm. Und jetzt kannst du 3-mal raten, was dann passiert ist.
Er hatte dann eine Currywurst weniger?
Er hatte eine Currywurst weniger. Der Hund hat in einer blitzsauren Aktion die Currywurst in einem Schnapper vom Teller gefischt, im Vorbeigehen. Der Mann hat angefangen zu lachen, die Frau hat angefangen zu lachen. Man sagte sich, ey, wir hatten doch gerade vor einer Stunde schon Kontakt miteinander. Irgendwie. Alle haben gelacht, irgendwie. Es war eine richtig geile Aktion. Und da muss ich sagen, das ist auch so ein Moment, den im Grunde genommen nur so ein Weihnachtsmarkt in diesem glühweinsüffigen Brausebrunch zusammenführen kann. Leute sind dann irgendwie gut drauf, fühlen sich wohlig und dann ist es auch völlig okay, wenn der Colli einem die Currywurst wegschnappt. Das fand ich so süß, ich musste so lachen. Das war echt ein schönes Erlebnis. Ich gehe grundsätzlich auch nicht so gerne auf Weihnachtsmärkte, aber das hat mich dann doch deutlich versöhnt.
Wollt ihr alle was zum Lachen haben?
Auf jeden Fall.
Ich wohne ja in einem Fachwerkhaus von, ich glaube, 1575.
Mhm.
Und dementsprechend ist der Bodenaufbau hier quasi Balken, Dielen drüber und dann hat irgendwer mal so ein Laminat in Holzoptik drüber gelegt. Ich bin jetzt wegen mit dem neuen Mikro von meinem Sofa, auf dem ich die letzten 4 Tage vegetiert habe, an meinen Esstisch umgezogen und wollte mich da schön in den Bürostuhl setzen und habe festgestellt, aha, der Boden ist schief. Also es könnte sein, dass ich hier die ganze Zeit immer wieder zur Seite wegrolle.
Das ist wunderbar.
Aber dafür habe ich rausgefunden, dass das Mikrofon auf Kommando gut mutet, weil ich habe hier schon mir die Seele, also die linke Lunge mindestens rausgehustet.
Ach Gott.
Sollte
ach
also
Gott.
Funktionieren.
Du solltest dir dringend irgendwelche Leckerlis zuführen, damit deine Kehle schnell wieder geölt wird und du schnell gesund wirst. Ich habe mir tatsächlich, möchte keine Werbung machen, aber von einer Pralinenfirma habe ich mir dieses Jahr einen Adventskalender schenken lassen mit 24 süßen Momenten. Da sind Mini-Pralines drin. Und ich sage mal, die kleinen Schokostückchen, die man da rausholt, sind größtenteils alkoholhaltig. Mein Lieblingspraline ist Trüffel Marc de Champagne. Schmeckt richtig, richtig geil, geht richtig gut hinten runter. David, kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Solltest du auch mal machen.
Marc de Champagne, ja, mag ich auch gerne. Allerdings habe ich einen Wurst-Adventskalender.
Das ist auch geil. Ich kenne nur diese, die man ja so im ganzen Jahr verschenken kann. Und gibt doch diese Wurststreuße. Weißt du, was ich meine? Die sehen ja auch immer spektakulär aus. Das sind dann so Scheiben von Salami, sind dann so angeordnet wie so ein bunt Strauß Blumen irgendwie, ne? Alles eingeschweißt, sieht beeindruckend aus. Sowas wäre auch noch was für dich.
Weiß nicht. Nee. Ich bin mit meinem Wurst-Adventskalender sehr zufrieden. Was hatte ich da drinne? Mettenten und Mettwurst und Schinken und Leberwurst und all solchen Kram.
Jeder bekommt das, was er braucht, David. Ich habe Mini-Pralines, alkoholhaltige, obwohl ich eigentlich sage, komm, keine Drogen mehr, kein Sex mehr, keine weiteren Auffälligkeiten, aber das Einzige, was ich mir noch gönne, ist Naschen.
Das hast du auch mit deiner Frau besprochen?
Die hat mir den geschenkt.
Nee, ich meinte den restlichen Teil davon. Aber ist okay, machen wir weiter.
Ach so, ja. Lass uns zu Hertha rüber wechseln.
Nein.
Denn das ist der, doch, gut. Hattest du im Nachgang nach das Magdeburg-Spiel eigentlich noch die PK geguckt? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nein, ich habe im Delirium so halb noch das Magdeburg-Spiel gesehen und das war's.
Ja.
Ich wollte ja heute darf ich das kurz erzählen? Ich wollte ja heute auch zum OFC-Weihnachtsmarkt.
Ja.
Weil meine Anwesenheit da von verschiedenen Personen dringend verlangt wurde, aber ja.
Es war nichts.
Hat nicht funktioniert.
Aber du hast sicherlich genügend Bilder zugespielt bekommen, oder?
Ja, von Leuten, die Croissant geknuddelt haben. Ich bin leicht angewidert.
Und Tiag Ernst.
Und Tiag Ernst. Ja, das stimmt. Und Schuler. Ja. Hast du auch ein Bild mit Schuler gekriegt?
Ich glaube, wir haben beide die ganze Mannschaft und die Fotos mit besagter Person bekommen.
Ja,
ne?
Ja. Ja, sensationell.
Ja, ja. Ja, liebe Grüße an dieser Stelle.
Olle Tratschante.
Worauf ich hinaus wollte, die PK nach dem Magdeburg-Spiel fand ich spektakulär. Habe tatsächlich auch mit Andreas noch darüber gesprochen im Nachgang. Wir hatten jetzt die Woche irgendwie länger geschnackt. Dem war das auch aufgefallen. Man könnte sagen, Leitl hat auf der PK eigentlich alles, was wir in der letzten Folge besprochen haben, so an taktisch-strategischen Maßnahmen, die er so getroffen hat, gerade mit denen, du erinnerst dich wahrscheinlich, ne, mit der Aufstellung der beiden Außenverteidiger, also Seevolk rechts und Karbovnik links, hatte er im Grunde genommen alles, was wir gemutmaßt haben, hat er unterstrichen, dass es faktisch genau seine Idee dahinter war, ne? Also eben die schnellen, unsere schnellen Verteidiger hinten dann gegen die schnellen Außen von Magdeburg, Barisch-Artig und wie ist der andere auf der rechten Seite noch?
Keine Ahnung, ja. Magdeburg, ja, merke ich mir nicht.
Ja, egal. Ist auch egal, aber ich fand das sehr, sehr spannend, dass wir da offenbar den Nerv der Leitl'schen Zeit getroffen haben mit unseren Aussagen. Es ist mir, wie soll ich sagen, es ist mir ein wohliger Schauer hinten den Rücken runtergelaufen. Wenn man sich dann doch mal so bestätigt fühlt durch die Maßnahmen des Trainers irgendwie, das war schon ganz geil. Naja.
Also dazu muss ich sagen, in meiner Erinnerung hast nur du geredet, weil ich war schon letzten Montag damit, ich bin nicht erkältet, sondern ich habe eine chronische Sinusitis. Ja. Falls irgendwem das was sagt. Und da habe ich irgendwie anscheinend schon Montag dran hier
laboriert.
Mit schwanger getragen. Und jetzt sitze ich hier und höre dir zu und gucke gerade, weil ich trinke immer aus diesen schönen Plastikstadionbechern, weil die haben einfach einen Henkel. Ne? Und da gucke ich da drauf und dann denke ich, das ist aber nicht das Olympiastadion. Nein, das ist das Ostseestadion.
Was?
In Rostock. Kein Wunder, dass ich krank bin. Ja,
was hast du denn da für einen Becher mitgenommen? Ich wusste gar nicht, dass du da einen Becher entführt hast. Naja.
Ich nehme mir überall Becher mit. Also meine Familie war jetzt gestern da und meine Schwester habe ich aus dem lauteren Becher trinken lassen, weil ich gehässig bin.
Wenn du einlädst, dann kriegt man bei dir also nur Geschirr von irgendwelchen oder Supplies von irgendwelchen Catering-Firmen oder wie? Stark.
Nee, gibt halt nur Stadion Plastikbecher.
Ja, das gute Geschirr, alles klar. Wir haben ein Spiel gegen Fürth gespielt. Es ist 3-3 ausgegangen. Möchten wir darüber reden, David, oder was denkst du?
Du kannst ja gerne anfangen, darüber zu reden. Ich hole mir noch mehr Wasser.
Ja.
Vielleicht auch was Stärkeres, weil ich glaube, das brauche ich dann.
Ja. Also, das Spiel wurde ja im Nachgang von unserem Trainer sehr gelobt. Es wurde auch von dem gegnerischen Trainer, ich habe den Namen vergessen, wurde es auch sehr gelobt. Es war ein rassiges Spiel, O-Ton, wo es rauf und runter ging, viele schöne Torraumszenen. Es war ein tolles Zweitligaspiel und so weiter und so fort. Würde ich auch so mitgehen, es war sehr unterhaltsam, es ist wirklich viel passiert. Ich muss aber sagen, dass wir eigentlich nur eine Halbzeit sehr gut gespielt haben. Die erste hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir haben ja auch relativ schnell und sehr folgerichtig auch zwei Tore geschossen und waren dann aber nicht in der Lage, diese gute Führung in die Pause zu holen und haben dann kurz vor der Pause dann irgendwie ein 2-1 völlig aus dem Off bekommen. In der zweiten Halbzeit, fand ich, hat sich das Spiel komplett gedreht. Fürth hat eigentlich das gespielt, was wir immer spielen wollen, sprich den Ball in der eigenen Hälfte abfangen, sichern und sofort mit gezielten, schnellen Pässen nach vorne das Mittelfeld hinter sich lassen. Gerne auch Flanken oder Diagonalbälle auf die Außen spielen, die dann auf der einen Seite Karbovnik, auf der anderen Seite Gechter gerne ins Leere laufen lassen haben, um denn den Ball sofort in die Mitte weiter zu verarbeiten. Das ist ja eigentlich so ein bisschen die Spielweise, die wir immer mal so an den Tag legen. Ich fand es, also ehrlicherweise, natürlich taktisch-strategisch war es ein Remis, auf jeden Fall. 3-3 geht für mich auch in Ordnung. Ich muss aber sagen, dass ich nach dem Spiel massiv enttäuscht war. Und zwar einfach deshalb, weil ich dachte, dass die Mannschaft schon, sagen wir, resilienter ist. Ich glaube, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, dass die Mannschaft sich Rückschläge und so relativ schnell von der Seele schaukeln kann oder von der Seele schütteln kann und eigentlich nicht mehr so labil und so anfällig hinten sein muss. Und das hat mich wirklich ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich schon damit gerechnet habe. Ich glaube, mein Tipp war auch 3-1, also ein klarer Sieg eigentlich. Und ich frage mich so ein bisschen, war das jetzt ein Ausrutscher oder wo steht denn die Mannschaft jetzt einfach? Ich weiß nicht, wie hast du es gesehen, bevor wir so richtig einsteigen?
Ziemlich ähnlich. Also ich bin da mit gemischten Gefühlen reingegangen, weil zum einen dachte ich, okay, jetzt haben wir gegen Magdeburg so einen Scheiß abgeliefert, wird es dann genauso. Und dann haben sie die erste Halbzeit quasi auf dem Niveau vom Lautern-Spiel gespielt. Sie haben nur die Tore nicht gemacht, schon wieder. Und die zweite Halbzeit, das war, also sie war nicht mit die schlechteste, aber es war mit die peinlichste der ganzen Saison, muss man so sagen.
Ja.
Weil wenn du so eine erste Halbzeit spielst und dann die Gegner so kommen lässt und quasi da war ja kein Zugriff mehr in der Mitte. Genau. Die Außenverteidiger, also auf den Außen durften sie flanken, wie sie wollten. Und dann stand da immer Hrgota, Klaus oder wie heißt der andere, Futkoi.
Ja.
Also dass wir da nicht wie dieses 4-6 damals in Magdeburg verloren haben, das ist eigentlich schon ein Wunder.
Ja. Ich frage mich halt, also ich habe mich mit dem Trainer von Fürth nicht sonderlich beschäftigt vor dem Spiel. Ne? Ich weiß nicht, was er für einen Track-Record hat und so weiter, aber ich fand diese taktische Finesse, das, was wir spielen wollen, gegen uns anzuwenden, eigentlich irgendwie relativ bezaubernd, weil er hat uns damit komplett auseinandergenommen. Wie du ja gerade schon gesagt hast, irgendwie ne, auf den Außenbahnen haben die sich ja deutlich durchgesetzt und die haben ja gerade unser Prunkstück, war doch eigentlich in den letzten Wochen ne, oft unsere Doppelsechs, also eben mit dem jungen Eichhorn und dann eben Paul Seguin, ne? Die wurden komplett aus dem Spiel genommen, gerade in der zweiten Halbzeit, weil Fürth oft entweder über sehr schnelle, sehr tief geschlagene Steilpässe oder eben über Diagonalbälle die beiden auf deren, ich sag mal, 20 Metern immer komplett überspielt hat. Die sind gar nicht mehr in Zweikämpfe gekommen, ne? Weil der Ball nie da war. Das fand ich wirklich, also als taktische, als strategische Sicht auf das Spiel, fand ich das vom gegnerischen Trainer wirklich beeindruckend. Haben die gut gemacht, muss ich sagen.
Man muss sozusagen, das ist jetzt nicht der erfolgreichste Trainer, den es gibt. Der war mal ganz am Anfang seiner Laufbahn von 2015 bis 2017 bei Bayern 2.
Ja.
Dann 18, 19 für 10 Monate bei Sturm Graz. Dann 4 Monate bei Uerdingen. Dann hat er 2 Jahre Gladbach 2 trainiert.
Ja.
Dann war er 4 Monate bei Basel als Interimstrainer und hat dann irgendwie 3 Monate später nochmal für einen Monat übernommen.
Ja.
Und war dann vom Oktober 23 jetzt bis Anfang Dezember 25 offensichtlich vereinslos.
Die Frage ist aber in der Auflistung, die du da gerade genannt hast, ne, auch mit Bayern und auch mit Basel. Ne? Basel, das hört sich natürlich irgendwie an, als ob die nichts drauf hätten. Aber ehrlicherweise habe ich schon irgendwie in der jüngeren Vergangenheit den Eindruck gewonnen, dass Basel eine ziemlich gute Arbeit macht und vor allem so das Talentscouting bei denen eigentlich relativ gut ist. Wenn man mal irgendwie von dem, wie hieß unser Stürmer noch, den wir da vorletzte Saison noch gekauft hatten, der so fürchterlich schlecht war. Weißt du noch, wo Union den anderen Stürmer gekauft hatte? Wie hieß er denn noch bei uns?
Schon wieder vergessen. Ja. Alles wieder verdrängt.
Ja, aber du weißt, wen ich meine, ne?
Ja, ja.
So. Dann haben die aber eigentlich Basel, finde ich, also die scheinen schon eine relativ gute Arbeit zu machen. Und wenn du sagst, er war nicht so erfolgreich, dann kann man das, finde ich, zumindest an den Stationen nicht festmachen. Also er scheint ja schon irgendwas mitgebracht zu haben, weshalb er überhaupt in die Lage gekommen ist, bei solchen Vereinen zu trainieren, ne?
Ja, aber er war bei Basel nur zweimal als Interimstrainer für insgesamt 27 Spieler.
Ja, okay. Ja,
so, also es steht auch, also wie ich ziehe das gerade tatsächlich nur aus der Kicker. Transfermarkt steht es bestimmt, wahrscheinlich war er dann irgendwie Direktor oder Scout oder was auch immer. Aber er war tatsächlich von 2023 bis 6/23 Interimstrainer in Basel für 4 Monate und dann nochmal von 9/23 bis 10/23, also genau einen Monat für 4 Spiele, nochmal Trainer.
Ja.
Und das war's dann. So.
Na, okay.
Ich weiß nicht, was er dazwischen gemacht hat, aber.
Gut. Wir wissen natürlich auch überhaupt nicht, wen er jetzt an seiner Seite als Co. hat und welche, sagen wir, Spielscouts er dann so zur Seite gestellt bekommen hat. Aber das haben sie tatsächlich in diesem Spiel, finde ich, sehr gut gemacht, weil ich fand ehrlicherweise, in der ersten Halbzeit hat Fürth überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel gehabt. Da hätten wir, wenn wir mal ganz ehrlich sind, zur Pause auch deutlich höher führen können als. Also dieses 2-1, dieses eine Tor für Fürth ist ja völlig. Da sind wir, glaube ich, beide d'accord, ne? Das ist völlig aus dem Off gefallen, oder?
Ja, ich bin gerade im Moment noch, Sekunde, noch in der Vita. Genau, hat angefangen in der Bayern-Jugend, dann zu Ingolstadt, war da lange Co-Trainer, dann tatsächlich Basel, Co-Trainer, Interimstrainer, Trainer, dann Bayern 2, Graz, genau, und dann war zuletzt in Basel Sportdirektor und hat dann immer interimsweise übernommen.
Ja.
Ja, dieses Tor von Hrgota, das fiel wirklich aus dem, also man kann nicht sagen aus dem Nichts, sondern aus dem Vakuum.
Ja, absolut. Und wir sind, und wir hätten bis dahin, also bis es überhaupt das 1-2 quasi, also aus deren Sicht gefallen ist, hätten wir da schon 4-0 führen können. Ne? Wir hatten ja auch Chancen noch und nöcher. Ich meine, erinnere mich da irgendwie an zahlreiche Flanken von Fabi Rehse in die Mitte, die dann irgendwie Schuler dann einmal irgendwie mit seinem Scheitel, beim zweiten Mal dann ist es Winkler dann irgendwie gerade noch so rangekommen, hat dann einen Volley-Schuss aufs Tor und so weiter. Das waren ja alles ganz klare Torchancen, ne? Wenn der Ball da reingeht, ich meine, man könnte immer so hätte Fahrradkette, aber wir hätten auch gut und gerne in der ersten Halbzeit vier Tore schießen können, ne? Da ist ja dieses berühmte Spielglück auch einfach nicht mit uns gewesen, weil die erste Halbzeit haben wir wirklich guten Fußball gespielt, finde ich.
Ja, wie gesagt, die erste Halbzeit war tatsächlich bis zu diesem Gegentor auf dem Niveau vom Lautern-Spiel.
Genau.
Also da, aus meiner Sicht, da waren wir vollkommen überlegen, vollkommen spielbestimmt und haben sie an die Wand gespielt. Ich habe noch raus hier gehauen, irgendwelche Nachrichten, ja, die spielen jetzt schon wie ein Absteiger. Es war also, das Gegentor war nicht abzusehen und die zweite Halbzeit war auch nicht abzusehen.
Nee, ich fand auch tatsächlich, das ist mir noch so in Erinnerung geblieben, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war, ne, erstmal der große Offensivdrang von Karbovnik, den er in der ersten Halbzeit gebracht hat, wo er immer wieder die Außenlinie runtergelaufen ist, teilweise auch Rehse überholt hat und so. Das fand ich schon sehr, sehr gut. Aber der Spielaufbau, vor allem von hinten Marton Dardai über Seguin auf Eichhorn, das war wirklich, wirklich nahe an der Perfektion. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich fand auch die Raumaufteilung bei der Doppelsechs sehr, sehr gut. Ne? Also die haben eine klare Absprache offenbar gehabt, Seguin und Eichhorn. Eichhorn tendenziell immer irgendwie 15 Meter vor Seguin. Die hatten eine klare Zuteilung. Das war sehr, sehr gut. Das haben die richtig toll gespielt. Fürth hatte überhaupt keine Chance auf dieses Spiel. Und dann ist irgendein taktischer Fuchs in der Fürth Ecke ist offenbar in der Pause auf das Trainergespann zugegangen und hat der Mannschaft dann verklickert, dass sie eigentlich unser Mittelfeld letztendlich mit hohen Bällen, vornehmlich hohen Bällen oder sehr, sehr tiefen Pässen überspielen müssen, damit die Doppelsechs überhaupt keinen Zugriff mehr hat. Und das haben die halt wirklich geil gemacht. Das haben die gut erkannt, haben die gut gesehen und vor allem auch echt gut umgesetzt. Und ich finde, man sieht dann ja auch mit dem Irgota oder wie er heißt, ist der Schwede eigentlich, glaube ich, ne? Oder? Ist der Schwede?
Gotter, ja.
Ja. Da siehst du halt auch, dass der im Grunde genommen ja, also du siehst, dass das ein Bundesligaspieler ist, ne? Warum spielt der eigentlich in Fürth? Who knows? Keine Ahnung.
Der hat mal, ich bin der Meinung, Gladbach gespielt, konnte sich da aber nicht durchsetzen.
Ja, aber der bringt alles mit, was du als Fußballer irgendwie so brauchst. Also Geschwindigkeit, Spielwitz, Spielübersicht. Das ist ein feiner Fußballer. Leitl hatte vor dem Spiel auch tatsächlich genau vor ihm und Julian Green, glaube ich, auch gewarnt, ne?
Ja, Julian Green war jetzt ein, hat er überhaupt Mittelspiel, weiß ich nicht, aber die haben halt drei sehr, sehr gute Offensivspieler. Ja. Das sind der Rigotta, das ist der Futkoi, der ja auch große Chancen hatte. Da habe ich nur drauf gewartet, dass er noch einen reinmacht und der Klaus auf der rechten Außenbahn.
Ja, stimmt, Klaus, genau. In der zweiten Halbzeit, wie gesagt, haben wir ja schon gesagt, jetzt gerade hat sich das Blatt deutlich gewandelt und ich fand da, was man in den Anfängen, der gerade als das 2-1 gefallen war, also die letzten Minuten in der ersten Halbzeit, hatte sich das schon angedeutet. Ich fand, dass die Abstimmung hinten in der Deckung gerade zwischen, auf der rechten Seite zwischen Gechter und Toni Leistner oft nicht so richtig funktioniert hat. Die haben ja zuletzt eigentlich immer, fand ich, ganz geil gespielt, aber das hat irgendwie die Aufteilung, gerade wenn Fürth über links gekommen ist und nochmal einen kurzen Doppelpass mit eingebaut hat, dann wussten sie oft nicht, also vor allem Gechter wusste nicht, auf welchen Spieler er gehen soll und Toni Leistner hatte in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr rausgeschoben und ich wage mal die Prognose, weil es in der ersten Halbzeit gab es eine Szene, ne? Und so ist ja auch das Gegentor von Gotha gefallen. Ne? Da hatten sie nicht richtig durchgeschoben, weil Toni Leistner quasi faktisch auf der Gechterposition stand. Und dann sind alle einen aufgerückt. Ne? Also hier auch Dardai ist einen zu weit hochgerückt und auch Karbovnik. Und dann sind die Fürther ja über den langen Ball von Gotha auf die rechte Seite, war wahrscheinlich Klaus, weiß ich nicht mehr, raus und dann war der komplett verwaist. Fabi Rehse ist er ihm, also er ist Fabi Rehse im Rücken entwischt, ne? Und hat den Ball dann scharf wieder reingespielt. Karbovnik hat sich halt zu spät irgendwie wieder umorientiert auf die Außenbahn. Aber der Fehler ging ja im Grunde genommen davon aus, dass sie oben auf der anderen Seite, also auf der Ballseite, versucht haben, zu zweit bzw. zu dritt den Gegenspieler zu stellen. Das hätten sie da schon nicht tun dürfen. Und da, glaube ich, gab es dann eine Diskussion zwischen, also meine ich es gesehen zu haben, auch bei Sky, ne, zwischen Gechter und zwischen Toni Leistner. Und die gleiche Diskussion gab es dann nach dem 2-2 nochmal an der Seitenauslinie mit Leitl. Da war irgendwie, der Ball war irgendwie natürlich kurz tot, ne, weil Torüberprüfung und so weiter. Und dann standen sie draußen bei Leitl und er hat versucht, mit den beiden oder auf die beiden einzureden. Und ich hatte den Eindruck, dass irgendwie die ganze Zeit Leistner immer nicht so genau wusste, was Gechter als nächstes vorhat da draußen. Und ich meine, dass das so ein Ding war, da hat die komplette Abstimmung einfach nicht funktioniert. Und das hat im Grunde genommen den ganzen Defensivverbund immer durchgeschüttelt. Das hat einfach nicht harmoniert. Wir hatten schon viele Spiele, wo die beiden super miteinander da draußen waren, aber das hat einfach nicht funktioniert. Die hatten so gesehen keinen guten Tag. Und das hat vielleicht, ne, ich will nicht sagen, dass das der Schlüssel war, wieso wir am Ende irgendwie 3-3 gespielt haben. Aber das war schon also ein großer Punkt, denke ich.
Du willst es doch nur wieder Leisten an die Schuhe schieben.
Ich will es nicht, Toni. Nein, wirklich nicht. Wirklich nicht. Nee. Ich muss auch sagen, dass das, was ich letzte Woche bei Kolbe gesagt habe, dass er immer raus musste, um Karbovnik den Rücken freizuhalten, das war, glaube ich, auch das, was Toni halt immer gemacht hat jetzt. Ne? Wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, dass das Problemkind, um es mal so zu sagen, eher leider Linus Gechter in diesem Spiel war. Und Toni immer versucht hat, da so ein bisschen auszubolzen. Kannst du dich noch an die Szene erinnern, als Toni Leisner dann irgendwann tief in der zweiten Halbzeit sogar so weit raus musste an die Seitenauslinie, wo er dann irgendwann im Zweikampf da seinen Schuh verloren hat?
Ja.
Das war so eine ganz klassische Szene, weil da war Gechter halt, ich weiß gar nicht, wo er da eigentlich war, aber da musste Toni halt auch ausbügeln, ne?
Das war aber symptomatisch, weil Karbovnik auf der anderen Seite war nicht besser. Stimmt. Also offensiv ja. Offensiv ja, aber defensiv war das auf den Außen absolute Katastrophe.
Ja.
Und es war defensiv in der Zentrale auch absolut, also nicht in der zentralen Innenverteidigung, sondern im zentralen Mittelfeld absolute Katastrophe.
Ja.
Seguin ganz schwach.
Ja.
Defensiv. Wir reden für defensiv.
Ja. Der hatte auch, glaube ich, den Fehlpass, ne? Vorm genau. Ausgleich zum 3-3 hat er ja auch geschlagen, ne? Ja, absolut.
Genau, und dann kam irgendwann Dämme und der hat dann quasi auch nochmal den Ball verstolpert und wollte noch, dass die Vierter gewinnen. Also, das war, oh.
Das war wahrscheinlich die sogenannte Abenddämmerung.
Oh Gott.
Ja, was machen wir aus dem Spiel, David? Also ich weiß nicht, gibt es irgendwelche Highlights, über die du sediert oder, sequenziert nochmal sprechen möchtest? Ich glaube, was man noch sagen kann, ist Schuler, 2 Buden gemacht, hat eigentlich einen Lauf, großartig. Kann man so sagen, ne?
Schuler hat definitiv einen Lauf. Ich weiß nicht, wer neulich kritisiert hat, dass man mit so einem Stürmerduo Schuler, Grönning nicht aufsteigen könnte. Mhm. Der steht jetzt bei, lass mich gucken, 5 Toren. Und der braucht nur 86 Minuten, also statistisch gesehen trifft er einmal pro Spiel.
Ja.
Das ist, im Moment mit der beste Stürmer der Liga.
Würde ich auch sagen.
Also an dem liegt's nicht und an Tjaak Ernst liegt's nicht.
Nee, Tjaak hat uns hinten raus den Punkt sogar noch gerettet. Ne? Gab's eine Szene, hat er mich stark an Eishockey-Goalie erinnert. Ne? Wie er dann wirklich ganz tief runtergeht, die beide Beine schon fast im Seitfallspagat? Keine Ahnung, aber du weißt, was ich meine. Beine nicht im Spagat nach vorne und hinten, sondern links und rechts saß er unten und hat dann wahrscheinlich mit der Spannweite seiner Beinflügel hat er ja ungefähr 80% der Torlinie verdeckt. Das sah sehr geil aus, hat das Ding zweimal gehalten, ne? War gut.
Ja, wie gesagt, also ganz hinten und ganz vorne sind wir Ligaspitze.
Ja, ich würde auch sagen, aber
dazwischen ist halt, lass uns nicht über das Croissant reden, weil dann rege ich mich wieder auf und das kann ich heute nicht gebrauchen. Ich habe versprochen, heute nicht so grumpy zu sein.
Das Croissant habe ich tatsächlich defensiv überhaupt gar nicht gesehen, weil er komplett unauffällig war defensiv. Offensiv fand ich ihn aber gut. Er hat halt ständig irgendwie wirklich blitzsaubere, gerade auch in der ersten Halbzeit blitzsaubere Bälle in die Gasse gespielt. Und auch viele weite Diagonalpässe auf Rehse meistens. Ne? Das hat er schon gut gemacht, da kann man nichts sagen. Aber defensiv war es halt leider nicht viel.
Also wenn ich sage, lass uns nicht über den reden, ja, dann fängst du an, über den Monolog zu halten.
Habe ich doch gar nicht. Das ist so ein vergiftetes Lob, nennt man es, glaube ich. Ne?
Ich sag mal so, lieber ordentliche Lebkuchen als so abgehobenes, arrogantes, bourgeoises Croissant.
Also auf dem Foto, das uns beiden zugespielt wurde, sah er doch eigentlich ganz patent aus. Ich habe ihm nichts vorzuwerfen. Er könnte ein bisschen mehr nach hinten mitarbeiten, aber nun gut.
Ja, Riese hat sogar 2 Tore gemacht aus dem laufenden Spiel heraus.
Ja, das stimmt. Und das eine war angeblich Abseits.
Ja, Tipico sagt nein, weißt du doch.
Also jetzt mal im Ernst, David, hast du da ein Abseits gesehen?
Auf den schönen, Achtung, Zitat, lieber Knecht, Amiga-Grafiken war es dann abseits, aber vorher auch nicht.
Nee, eben, das ist halt wieder so ein klassisches Beweismaterial für die These gewesen, dass es sehr darauf ankommt, wann der Ball denn nun wirklich den Fuß verlässt, beziehungsweise wann legt Sky den oder der VAR denn den Maßstab an für die, sagen wir, Ausrichtung der Abseitslinie. Also wann beginnt der Pass, wann endet der Pass quasi. Ne? Das ist ja total lächerlich gewesen.
Naja, die wird ja händisch kalibriert.
Ja, eben. Das sieht man auch, dass sie händisch kalibriert wird. Weil mit meinen, gut, auch aufgrund des Alters getrübten Augen habe ich trotzdem, also in der Live-Schalte schon gesehen, dass der niemals im Abseits stand. Das wäre vollkommen lächerlich gewesen.
Ich möchte in diesem Zusammenhang nur mal kurz erwähnen,
ja,
dass der Keller nächstes Jahr von Köln nach Frankfurt umzieht. Freiwillig.
Oha.
An den DFB-Campus, der im Süden von Frankfurt liegt. Tipico hat seine Lizenz vom Regierungspräsidium Darmstadt. Mehr sage ich dazu nicht.
Das sind wir schon. Sind wir schon im Segment für die Verschwörungstheorien, David?
Nein, das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist eine reine objektive Beobachtung, ja, der Tatsachen.
Alles klar, alles klar. Also, wir haben uns schon tausendmal über den VAR aufgeregt und dieses 3-3 ist sicherlich kein VAR-Thema, aber ey, das ist doch total lächerlich. Man sieht im laufenden Spiel eindeutig, dass Riese nicht im Abseits stand und dann kommen die da mit irgendeiner Messlatte an, die sie da, wie du ja schon sagst, auf ihrem C64 dann da zusammengepastelt haben und dann heißt es, komm, gilt nicht, das ist lächerlich, ehrlich, also unglaublich, naja. Egal, was machen wir mit diesem Spiel, David? 3-3 gegen Fürth. Wir haben uns ja nun doch, und lass uns auf die Enttäuschung zurückkommen. Wir hatten uns ja mehr erhofft. Ja. Wo stehen wir jetzt? Ich würde sagen, wir haben noch Glück im Unglück, ist doch im Grunde genommen, dass fast alle bis auf Schalke und wer ist da oben noch, Elversberg, eigentlich auch alle anderen unentschieden gespielt haben. So gesehen ist jetzt nicht allzu viel Porzellan zerdeppert worden, ne?
Das sind aber schon wieder 10 Punkte.
Naja, das hat sich durch die letzten 2 Spiele, klar, sind sie schon wieder ein Stückchen weiter weg. Aber ich will mal eher auf das, was halt noch kommt, hinaus. Wir haben jetzt ein Spiel noch vor der Winterpause gegen Bielefeld. Ich weiß nicht, bist du im Bielefeld-Thema drin? Was glaubst du, wie das laufen könnte? Sind wir da, um es nochmal zu bemühen, resilient genug, um da den Dreier zu ziehen? Oder retten wir uns jetzt irgendwie wieder mit einem weiteren Unentschieden in die Winterpause?
Also wenn ich mir nur den Trend angucke, ja, dann müssten wir gegen die Stadt, die nicht existiert, eigentlich 4 Gegentore kassieren. Ich sag's nur. Also Bielefeld hat jetzt, ich glaube, es ist auch wieder so ein typisches Beispiel für eine Mannschaft, die eigentlich ganz gut ist, aber einfach keine Tore schießt.
Ja.
Und die haben jetzt gegen Lautern zu Hause unentschieden gespielt.
Ja.
0-0.
Ja.
Also das ist keine Laufkundschaft.
Nee, aber das ist doch irgendwie das grundsätzliche Prinzip der zweiten Liga. Du kannst ja im Grunde genommen über jede Mannschaft da sagen, ja, sie sind eigentlich alle ganz gut, aber manche, also gerade die unten in der Tabelle stehen, schießen zu wenig Tore. Während die oben natürlich deutlich mehr Tore schießen, aber irgendwie sind sie alle ganz gut. Oder sind wir einfach gar nicht so gut? Sind wir halt auch eigentlich nur middle of the pack?
Also Dresden ist nochmal ein anderes Thema, ne?
Mhm.
Die sind einfach scheiße.
Ja, auch inhaltlich.
Ja. Ich glaube schon, dass wir so gut sind, weil ansonsten hätten wir nicht so gegen Kaiserslautern gespielt.
Ja.
Ansonsten hätten wir nicht die erste Halbzeit in Fürth so gespielt, weil es war nicht, dass Fürth auf einmal viel, viel besser ist, sondern dass bei uns einfach nichts mehr funktioniert hat.
Ja.
Warum auch immer.
Ja.
Aber wir können's. Theoretisch sind wir die beste Mannschaft dieser Liga. Punkt.
Ja, wir gucken mal.
Theoretisch.
Ja, theoretisch. Ich bin mal sehr gespannt. Wir haben ja denn, und da sind wir ja dann beide ja auch da, weil unser OFC ja dann seine Weihnachtsfeier da quasi nachholt im neuen Jahr. Wir sind ja dann zur Rückrundeneröffnung gegen Schalke dann auch im Stadion. Dieses Spiel gegen Schalke, ne, das wird auf jeden Fall ein extremer Gradmesser werden, wo die Reise für die Rückrunde hingeht.
Ja.
Klar, wir hoffen natürlich, dass wir da den Dreier dann ziehen. Dann bist du natürlich auch punktuell natürlich oder punktetechnisch wieder oben mit dabei. Aber wenn du das Ding, ist halt ein klassisches 6-Punkte-Spiel, ne? Wenn du das halt vergeigst, warum auch immer, ist, wie soll ich sagen, die Stimmung wahrscheinlich relativ schnell den Bach runter, auch im Umfeld, vielleicht auch, ich sag mal, im Fanlager. Es wird dann sicherlich Stimmen geben, die sagen, ja, siehste, steigen ja wieder nicht auf. Also dann wird es schon schwer. Also ich glaube, das wird schon ein sehr, sehr wichtiges Spiel werden, wo du unter allen Umständen den Dreier holen musst. Also ich glaube sogar, ein Unentschieden wäre zu wenig.
Also mir persönlich ist ja relativ egal, ob wir aufsteigen oder nicht. Also klar, ne, will ich auch, aber das war einfach peinlich, diese zweite Hälfte. Die war einfach peinlich.
Ja.
Und wir können nicht immer den Aufbaugegner für so Mannschaften in der Krise spielen.
Ja.
Schönen Gruß nach Bochum. Ja, was wollte ich sagen? Ja, die Stimmen werden kommen. Die Stimmen werde ich geflissentlich ignorieren, weil ich genau weiß, das ist vor diesen verfickten Pissnelken, die dann gegen Magdeburg vor Anpfiff sich noch aus dem Stadion geschlichen haben.
Ja.
Ihr könnt mich alle mal kreuzweise. Und deshalb ist mir das ziemlich scheißegal, was die sagen.
Ja.
Aber ja, das ist eigentlich sogar ein 9-Punkte-Spiel, wenn du so willst.
Ja.
Weil das musst du gewinnen, ja. Das musst du gewinnen.
Auf jeden Fall. Glaubst du, und jetzt lass uns schon mal so langsam Richtung Winterpause starten. Ich weiß, wir haben ja, wie gesagt, noch ein Spiel, aber glaubst du, dass wir, also zweiteilige Frage, glaubst du, wir haben auf Position Bedarf noch irgendwie vielleicht einen Transfer zu machen im Winter? Und die zweite Frage ist, welche Positionen würden es sein, deiner Meinung nach?
Oh, schwierig. Also man hat ja schon irgendwelche Gerüchte über, ich weiß nicht, Innenverteidiger aus, keine Ahnung, habe ich schon wieder vergessen.
Südkorea,
genau, danke. Das ist jetzt eigentlich so eine der Positionen, wo ich am wenigsten Bedarf sehe.
Mhm.
Im Tor auch, im Sturm auch nicht wirklich. Problemfeld ist für mich immer noch, wenn Seevolk nicht spielt, linke Außenverteidigerposition.
Ja.
Weil, tut mir leid, ich bin kein Fan von Kabovnik.
Ja.
Und ich werde es auch nicht mehr.
Ja.
Also Dučiak, gesunder Dučiak wäre mir 1000-mal lieber. Aber wir wissen alle, das ist Wunschdenken, das wird nicht passieren. Also Außenverteidiger wäre für mich eine große Sache. Und was machen wir denn, wenn Riese oder Winkler ausfallen?
Ja. Diesen Gedankengang, glaube ich, haben auch sehr viele Leute. Ich war heute mal tatsächlich bei transfermarkt.de, ne, weil da ja immer die ganzen Gerüchte zusammenlaufen.
Und Dämme raus.
Wir haben also erstmal auf dieses Kabovnik-Thema. Ne? Es gibt offenbar ein Gerücht zu einem Tschechen, der aktuell in der Super League in der Türkei spielt, bei Beşiktaş. Der ist Linksverteidiger. 25 Jahre alt, heißt David Juracek. Der hat wohl diese Saison 9 Spiele in der Liga gespielt und 2-mal Europa League Quali. Ob der jetzt gut oder schlecht ist, kann ich nicht beurteilen. Der ist aber, sorry, so einfach ist es dann oft, der ist zumindest 1,83 Meter groß. Es wäre schon mal da ein deutliches, im wahrsten Sinne des Wortes, Upgrade.
Außenverteidiger müssen nicht groß sein.
Haben wir häufig schon drüber gesprochen. Ja. Wenn der Defensivverband, können wir nochmal sagen, wenn der Defensivverband insgesamt gut spielt, gut steht, dann gebe ich dir da ja recht. Aber da reden wir von einem ganz anderen Niveau, auf dem da ganz grundsätzlich gespielt wird. Wenn du aber eben, hast du ja jetzt wieder gesehen, ne, manchmal auch das Stellungsspiel halt nicht so Bombe ist, dann kommt es genau auf diese Situation oder diese kleinen Details dann doch an. Ich will ja auch nur sagen, Hertha oder wer auch immer scheint da offenbar irgendwo vielleicht die Fühler auszuschrecken, weil, Logo, kann auch nur irgendwie ein Gerücht sein, dass irgendein Berater streut und so weiter, aber dass der quasi nach Hertha oder nach Berlin gelinkt wird, ist ja erstmal da als Gerücht. Ne? Und grundsätzlich würde ich es auch begrüßen, wenn wir einen weiteren Linksverteidiger kriegen würden, gerade weil man zeitgleich auch sehen kann, dass Jeremy Dučiak, der ja im Moment gar keine Rolle bei uns spielt, warum auch ever, aber dass der wohl mit sehr vielen Vereinen in Verbindung gebracht wird, dass er also möglicherweise in der Winterpause dann doch gehen könnte. Der andere, über den du gesprochen hattest, war ja der Innenverteidiger, der nennt sich irgendwie Han Beom Lee, ist ein Südkoreaner, 1,90 groß, 21 Jahre alt und kommt oder spielt aktuell in Dänemark bei Midtjylland. Und noch viel spannender ist ein weiterer Spieler aus seiner Mannschaft, auch Stammspieler, ist nämlich ein Rechtsaußen. Dario Osorio, ein Chilene, der 15 Spiele in der Liga gemacht hat, 4 Tore, 5 Vorlagen in der Super League oder in der Superligen und dann in der Europa League 5-mal gespielt hat und auch eine Torvorlage hat. Ich glaube, das sind so Spieler, die tendenziell für uns sehr interessant sein würden. Und das wäre nämlich genau diese Schublade, die du gerade aufgezogen hast, wo man sagt, was machen wir denn, wenn Riese oder Winkler mal nicht spielen können? Dann ist genau das der Spieler, den du dann wahrscheinlich brauchst.
Ja, und ich jetzt, Entschuldigung, setze mich wahrscheinlich in die Nesseln, aber das wäre meine Priorität Nummer 1.
Ja.
Ein Flügelspieler, am besten einen, der vorne und hinten spielen kann.
Ja.
Nummer 2, ja, Kenny Eichhorn mal beiseite.
Mhm.
Jetzt haben wir eine Halbzeit, wo Seguin scheiße gespielt hat.
Ja.
Und das ist alles zusammengebrochen.
Ja.
Das konnte kein Croissant retten, das konnte kein Dämme retten und
kein Rehse retten.
Der andere.
Nein, Winkler Rehse, retten.
Der Mittelfeldspieler, Mann.
Oh. Krattenmacher. Winkler.
Nein, nicht Krattenmacher. Nein. In der Zentrale, Mann. Hier, der von Heidenheim, Mann.
Ach so, Sessa.
Sessa. Ja. Ah, siehst du, mein Hirn heute. Genau, es kann auch kein Cesar retten.
Ja.
Wie gesagt, Eichhorn und Krattenmacher, warum spielt er eigentlich nicht? Mal außen vor gelassen, wenn es bei Seguin nicht läuft, dann läuft da einfach nichts. Also es bringt vielleicht nicht irgendwie 10 zentrale Mittelfeldspieler zu kaufen, wenn die alle scheiße sind.
Ja. Ja, ich gebe dir vielleicht recht. Es ist schwierig. Also ich glaube, dass das, also ich will mal so sagen, ich möchte in der Haut jetzt aktuell von Benny Weber nicht unbedingt stecken, weil du natürlich, nochmal, wir wissen nicht, was im Hintergrund immer so passiert und auch gerade dieses Gerücht um den Innenverteidiger aus Südkorea, ne? Das mag sicherlich auch schon vielleicht ein Vorgriff darauf sein, dass im Sommer vielleicht, weiß ich nicht, Gechter, Clemens, wer auch immer, weg sein würde. Oder vielleicht sein wird, da sind sie bestimmt auch schon am Gucken und die Fühler ausstrecken. Aber man muss ja eben auch sehen, was kannst du dieses Jahr noch für Stellschrauben drücken, ziehen, um die Mannschaft für die Rückrunde ein bisschen stabiler zu machen. Und vielleicht eben dann, wie du gerade schon gesagt hast, wenn mal einer der Leistungsträger nicht an sein Leistungslimit rankommt, nicht mal annähernd rankommt, Paul Seguin, zweite Halbzeit, wenn du dann, dass du dann vielleicht nochmal einen Plan B einwechseln kannst, der sich deutlich abhebt von dem grauen Mittelmaß, das wir ansonsten so im Mittelfeld haben. Da gebe ich dir unumwunden recht. Es ist halt wahnsinnig schwierig. Ich weiß es auch nicht. Da ich aber grundsätzlich so ein Typ bin, dass ich immer eigentlich da so mehr Style Michatovic bin, würde ich schon, wenn ich es mir aussuchen könnte, ne, lange, lange gesabbelt, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich tatsächlich auch einen Linksverteidiger zuerst holen. Weil ich schon gemerkt habe, auch jetzt in den Spielen, die wir jetzt ja eben, denn die Serie, die mit den 7 Siegen, das hat halt auch deshalb funktioniert, weil die hinten einfach blitzsauber gearbeitet haben. Ne?
Ja, ja, definitiv. Und also als allererstes, obwohl ein Linksverteidiger, Kolbe hat es in dem einen Spiel auch nicht schlecht gemacht. Und Seefruhig, wenn er da spielt, ist auch verdammt gut.
Ja.
Also ja, Prio Nummer 1 muss irgendwie ein Flügelspieler sein.
Mhm.
Prio Nummer 2 wäre für mich dann aber die Zentrale.
Mhm. Naja.
Und dann tatsächlich Leute loswerden.
Ja, das wird noch ein Schauspiel werden.
Also ich habe nämlich die Befürchtung, dass nicht wirklich was passieren wird, weil wir zum Beispiel noch ein Rochel als quasi totes Gewicht auf der Bank haben, der ja mittlerweile, glaube ich, nicht mal mehr auf der Bank sitzt.
Ja.
Und da uns ziemlich die Hände gebunden sind.
Ja. Ja, ich bin sehr gespannt, was da diesen Winter möglicherweise noch passiert oder eben nicht. Glaubst du, dass Kenny Eichhorn nach der Saison noch bei uns spielen wird, auch wenn wir vielleicht nicht aufsteigen sollten? Hältst du das für möglich oder sehr unwahrscheinlich? Oder sagen wir, hast du irgendwie gehört oder hast du jetzt mal irgendwo aus einer, ich sag mal, vertraulichen Quelle gehört, ob es diese Ausstiegsklausel wirklich gibt und wenn ja, mit welchen Konditionen? Hast du da irgendwelche Infos drüber?
Nein, ich habe auch nur die öffentlich bekannt sind. Ich gehe davon aus, dass es die Klausel vielleicht geben wird. Aber dieses ganze Gelaber von wegen, ja, Dortmund ist schon an den dran und die Bayern wollen den haben und hier und da. Es haben doch alle bei Masa gesehen, wenn du sofort, sobald du nur eine halbe gute Saison spielst, wenn du dann sofort wechselst, bist du am Arsch.
Ja.
Dann sitzt du nur auf der Bank, kommst nicht weiter. Dann spielt er, also ich gehe davon aus, dass er noch 1-2 Jahre als Stammkraft bei uns spielen wird und dann, außer er hat einen richtig beschissenen Berater,
ja,
der einfach nur Kohle machen will. Immer dieses Gelaber, ja, die Bayern wollen ja haben. Ja, dann spielt er in der Bayern U17. Was hat er davon? Nichts.
Ja, ja, die Frage ist auch, die Competition ist dann in der U17 bei Bayern halt nicht annähernd so wie jetzt in der zweiten Liga und würde er sich da verbessern? Klar, er wird dann da auch Einsätze haben, aber wird er sich da, ich sag mal, im Männerfußball oder im Profifußball dann deutlich verbessern können? Also ich meine, er ist ja in der glücklichen Lage, dass er jetzt mit 16 eben schon auf einem Niveau mitspielt und auch sich durchsetzt offenbar, wo andere ja noch weit von entfernt sind. Also zu Bayern zu wechseln, auch zu Dortmund, die haben auch eine starke Jugend zu wechseln und dann da irgendwie nochmal 2 Jahre unter seinen Möglichkeiten zu spielen, glaube ich, ist seiner Entwicklung auch eher abträglich.
Ach, da mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken, weil die Bayern-Jugend besteht zur Hälfte aus Herthanern und Hertha-Trainern, also...
Ich habe tatsächlich jetzt nochmal gelesen, irgendwie das, und das lässt mich so ein bisschen an dieser berühmt-berüchtigten Ausstiegsklausel zweifeln. Also ich habe tatsächlich gelesen, dass Bayern bereit ist, 20 Millionen für den auf den Tisch zu packen. Und wenn sowas schon aus, ich sag mal, relativ verlässlichen Quellen kolportiert wird, dann wage ich mal die Prognose, dass die Ausstiegsklausel vielleicht existiert, aber nicht so, wie wir denken, dass sie sein könnte, sondern dass die an sehr viel mehr Parameter gebunden ist, die vielleicht dann auch eben einfach gar nicht greifen. Ne?
Weil Ben. Ja, da stand ja da drin, dass die wohl sehr kompliziert konstruiert sind.
Ja, okay. Also mal sehen. Und im Zweifel, ich meine, wir haben ja auch irgendwann wahrscheinlich eine Schmerzgrenze, wo man sagen kann, also jetzt mal realistisch gesehen, ne, würde irgendwer kommen Ende der Saison und würde sagen, er packt wirklich 20 Millionen auf den Tisch, dann ist Kenny Eichhorn vermutlich auch aus unserer, von unserer Seite aus ja schwer zu halten, ne? Weil die Kohle musst du ja auch mitnehmen, das, ehrlicherweise.
Ich kann es ihm nur persönlich quasi raten, ja, das nicht zu machen, weil wenn er irgendwo auf der Bank sitzt, es bringt ihm nichts. Ja. Und so ein zweites Jahr als Stammspieler, zumindest eine zweite volle Saison als Stammspieler in der zweiten Liga, falls wir nicht aufsteigen, würde ihm persönlich viel, viel mehr bringen, als irgendwie Kane zuzugucken, wie der aufs Tor schießt. Keine Ahnung.
Ja, bin ich total bei dir. Die Pokalauslosung war ja durch, ne? Wir spielen gegen...
Die Hochschulsportgemeinschaft.
Genau, aus Freiburg. Und zwar ist jetzt auch die Terminierung bekannt. 10.02. 20.45 Uhr. Es gibt wohl auch offenbar eine Direktübertragung im öffentlichen Fernsehen, sodass man vermutlich...
Nee, bei uns glaube ich nicht.
Nee, ich dachte... Nee. Achso, mich habe ich das falsch gelesen. Naja, worauf ich hinaus will, ist, 2045 ist natürlich eine Primetime, aber es ist halt schon schwierig abzubilden, wenn man weit fahren muss, so wie wir. Wirst du da sein?
Ist die Frage jetzt ernst gemeint?
Nein, also.
Jetzt bin ich aber persönlich von dir enttäuscht.
Beleidigt, genau, ja. Ja, also du hast den 10.02. schon fix im Terminkalender.
Ja, sobald ich morgen auf Arbeit bin, werde ich dafür auch den Urlaubsantrag schreiben.
Ja, wir haben ja, obwohl wir so weit oben im Norden leben, haben wir bei uns in der Arbeit, wie sagt man, außergewöhnliche Regelung, dass wir wegen der Gleichberechtigung mit anderen Bundesländern den Rosenmontag auch gewährt bekommen. Und den darf man sich tatsächlich, der heißt Romo und den kannst du dir dann halt, das ist quasi der zusätzliche Urlaubstag, den kannst du dann legen, wann du willst. Und ich denke, dass ich den dann wohl auf den 11.02. legen werde.
Warum?
Wie, warum Romo oder warum? Also.
Das soll, ach Gott, jetzt, oh Gott, ja, gut. Ja, als Ausgleich dafür, dass wir die Katholiken ertragen.
Ja, genau. Naja. Gib mir noch schnell einen Tipp für das letzte Spiel, Freitag, ne? Spielen wir 18:30 zu Hause gegen Bielefeld. Was denkst du, wie es ausgeht?
2-2.
Gut, ich sagte...
Ja, wir führen 2-0 und dann brechen wir wieder ein.
Das ist aber sehr pessimistisch. Ich habe mir geschworen, dass ich dieses Jahr eigentlich oder diese Saison...
Sorry, unsere Zweite hat heute zu Hause gegen Jena gespielt. Die haben auch 2-0 geführt und dann haben sie in der 90. plus 4, glaube ich, das 2-3 kassiert.
Okay.
Und anscheinend musstest du für pisswarmen Glühwein über eine halbe Stunde anstehen.
Ja, stark. Ich glaube, dass wir gegen Bielefeld jetzt wirklich nochmal nicht nur eine gute Halbzeit spielen, sondern zwei brillante Halbzeiten. Ich hatte es ursprünglich anders vermutet. Ich dachte, dass wir jetzt das Fürth-Spiel sehr, sehr, sehr kompakt bestreiten werden und uns da deutlich durchsetzen. Und dachte dann, dass wir jetzt das Bielefeld-Spiel dann nochmal so Hertha-typisch irgendwie so, ja, ist schon okay, ist schon Pause, ist schon Winterpause, der Weihnachtsmann steht schon vor der Tür und da eher unentschieden spielen. Ich glaube aber, dass sie jetzt... die Zeichen der Zeit erkannt haben, die Hosenträger nochmal anschnallen und die deutlich vom Platz fegen. Und wir dann glücklich alle unterm Baum liegen können.
Dein Wort und Gottes Ohr. Mhm.
So, wir kommen zum allerletzten Teil heute, David. Mhm. Du kannst dir jetzt aussuchen, ob ich dir noch was, eine lustige Geschichte aus meinem Leben erzähle zum Thema wäre der Jupiter und die Raumsonde Juno oder ob du lieber das Neueste von 3i Atlas hören möchtest.
3i Atlas.
Mist, das erste wäre lustiger.
Ja, aber von 3i Atlas haben wir, macht 3i Atlas kurz und dann halt das andere, weil davon haben wir ja schon lange nicht mehr gehört.
Ja, das stimmt. 3i Atlas war ja so.
Ich habe auch noch eine lustige Story.
Achso, willst du die zuerst erzählen?
Kann ich tun, ja.
Ja.
Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt vom von der NDR Niedersachsen-App.
Mhm.
Und zwar geht es da um die Gottesdienste in der St. Nikolai-Kirche in Stiekel-Kamperfehn.
Was ist das?
Stiekel-Kamperfehn. Landkreis Leer. Offensichtlich hat die Pastorin da als Hobby Pole-Dance. Und dementsprechend haben sie da tatsächlich während des Gottesdienstes in der Kirche eine Stange stehen und der ringelt sich eine halbnackte junge Dame.
Um Gottes Willen, das ist ja auch mal richtig geil. Stark. Dann fange ich, bevor ich die Geschichte kann ich thematisch fast toppen, bevor ich von 3i Atlas.
Also ich glaube, da will ich mal hin.
Ja, machen wir. Kleine Ausfahrt, warum nicht? So, pass auf. Wie gesagt, gestern ist ja ein bisschen später geworden und wie gesagt, ein bisschen süffiger. Wir lagen heute relativ lange im Bett, ne? Haben dann noch eine Doku auf, ich weiß nicht mehr, ZDF, auf dem Doku-Kanal, ist ja auch egal, gesehen über Jupiter und die Raumsonde Juno, die da ja gerade rumfliegt. Und es ging eigentlich um Polarlichter, die es da offenbar auch gibt. Jedenfalls haben sie das natürlich mit Bildmaterial von der Erde untermauert und dann waren irgendwie Vulkane und sonst irgendwie zu sehen, ne? Und plötzlich sagte meine liebe, gute Ehefrau zu mir, ich mag ja den Jupiter, das ist mein Lieblingsplanet. Und ich so, hä, wieso das denn? Und dann sagt sie, weil der so heiß und stürmisch ist und auch so schön groß. Und ich gucke sie fragend an, gucke wieder Richtung Bildschirm und in dem Moment sehe ich, wie die da so einen Vulkan zeigen, der halt gerade Magma spritzt oder sprüht, ne? Und habe dann sehr verschämt in mein Krokantpralini gebissen und habe versucht, nicht mehr in ihre Richtung zu gucken.
Das war vielleicht ein Hinweis?
Ja, ich habe, ja, weiß ich auch nicht. Naja, so, was wollten wir eigentlich erzählen? 3i Atlas, ne?
Lass uns ruhig über dein Irrleben reden, alles gut.
Ja, ich weiß auch nicht, wieso, aber nee, es war ein bisschen verstört, ich weiß auch nicht, wieso, aber naja. So, 3i Atlas. Wir waren, glaube ich, zuletzt ja dabei, dass die internationale wissenschaftliche Wertegemeinschaft gespalten war. Die einen waren der Meinung, es ist ein klassischer Komet und die anderen waren der Meinung, es ist ein außerirdisches Generationsraumschiff, das mit irgendwelchen Sonden jetzt die Planeten befruchtet. So Theorie Panspermium. Hatten wir darüber gesprochen? Ist ja auch irgendwie so eine, wie sich das Leben von im Sonnensystem oder zwischen den Galaxien von Sonnensystem zu Sonnensystem verbreitet. Gibt es ja so eine komische, krude Theorie. Der neueste Schrei ist, weil ja am 19.12. denn der erdnächste Punkt sein wird, dass 3i Atlas weder das eine noch das andere ist, sondern man hat jetzt offenbar, so sagt Avi Loeb und so sagt eigentlich auch so ein bisschen die wissenschaftlichen Auswertungen der NASA und der ganzen Teleskopengang sagen, dass es kein Komet, kein Raumschiff ist, sondern ein biologischer Organismus.
Biotechnologie.
Genau, weil man ein pulsierendes Licht entdeckt oder entdeckt hat. Und jetzt ist die Frage an dich, David. Glaubst du also auch, wie ich jetzt, also meine Schlussfolgerung ist, dass zu Weihnachten möglicherweise der Messias als wabbelnde Wackelmasse zurückkehrt? Werden wir ihn dann überhaupt erkennen?
Was?
Die sind der Meinung, dass dieses ganze Ding, man hat da auch irgendwie jetzt also so rangezoomte Bilder von irgendwelchen Teleskopen gesehen, die sind der Meinung, dass es einfach ein Objekt ist, das wir so noch nicht gesehen haben. Und nur weil wir jetzt halt eine neue Technologie haben und andere Möglichkeiten, sieht man jetzt möglicherweise Dinge im Weltall, die wir vorher noch nie sehen oder identifizieren konnten. Und jetzt stellt man plötzlich fest, dass da draußen vielleicht einfach noch ganz andere Sachen rumfliegen. Und in diesem Fall ein biologischer Organismus. Also ein lebendes, was auch immer es dann ist.
Nein.
Glaubst du nicht?
Nicht so wirklich.
Es lässt ein bisschen sprachlos zurück, ich weiß. Ich habe auch, vor meinem inneren Auge habe ich plötzlich an, kennst du noch diese Kinderserie, die Moomins?
Oh ja, also aktiv für Gruppen nicht, aber ich weiß, was es ist.
Ja, mit Mumin-Papa und Mumin-Mama und so, das sind ja auch einfach nur so, ja, so Blobs in unterschiedlichen Farben irgendwie, ne? Ich glaube, er war schwarz, sie weiß oder umgedreht, also Mama und Papa, und dann hatten die ganz viele farbige Kinder, die eigentlich nur so aussehen wie so, oh, so Wasserbomben irgendwie, weißt du, so zusammengequetschte Wasserbomben, ganz komisch irgendwie, aber und um sowas soll es sich jetzt dabei angeblich handeln. Ich weiß halt nicht, ob mir das nicht alles doch reichlich zu blöd wird langsam, um es mal ehrlich zu sagen.
Nein. Ich suche die ganze Zeit, neulich hatte ich so eine schöne Meldung, dass ich krieg's nicht mehr zusammen, die Wissenschaftler zum ersten Mal beobachtet haben, wie ein Bakterium und, ich weiß nicht, irgendwie ein Pilz oder sowas zu einem neuen Mehrzeller verschmolzen sind.
Die haben also Sex miteinander gehabt?
Nein, weil...
Naja, doch, wenn sie miteinander verschmelzen?
Nein, weil das eine quasi keine Fortpflanzungsorgane hat, pflanze sich. Nee, das eine hat keinen Kreislauf und das andere hat keine Fortpflanzung und deshalb hat es quasi seine DNA in das andere reinverpflanzt. Und daraus ist eine neue Art entstanden und das ist bis jetzt nur dreimal, also ich sag's natürlich völlig falsch, ich weiß, die Biologen unter euch werden mir jetzt die Ohren lang ziehen, aber ist scheißegal. Das ist nur dreimal bis jetzt in der Evolutionsgeschichte passiert. Unter anderem sind wir so ursprünglich mal entstanden und so entsteht neues Leben. Nicht durch irgendwelche komischen Blobs.
Also, wir müssen auf eine sehr eigenartige Weise entstanden sein, weil was ich nämlich auch gesehen habe, es passt thematisch so ein bisschen rein, ne? Ich war wirklich, also du weißt, mich bringt nicht viel aus der Fassung, aber das hat mich ein bisschen fraglos oder fragend zurückgelassen. Ich habe auf Insta, habe ich ein Foto gesehen, irgendein obskurer Kanal wieder, da haben sie irgendwo, frag mich nicht, ist auch egal, in welchem Land auf der Welt, aber du kennst ja diese Gunther von Hagen Ausstellungen, ne?
Ja.
Ja, ich habe ein Foto gesehen von so einem Querschnitt, die haben ja gerne auch so im Schichtverfahren irgendwie, hat ja Gunther von Hagen irgendwie, um den Körper dann auch quasi so 3D-mäßig erleben zu können, denn so ein Torso halt von oben nach unten so aufgeschlitzt und dann siehst du ja dann so im Querschnitt quasi die ganzen Eingeweide und Knochen und wie auch immer von der Seite so, ne? Und da gibt es sowas jetzt in irgendeinem Museum oder in irgendeiner Ausstellung, irgendwo in, weiß ich nicht, wahrscheinlich Südamerika, ich habe keine Ahnung, siehst du zwei Körper, Mann und Frau, die gerade kopulierend miteinander sind und man sieht eben auch die äußeren Geschlechtsorgane und die inneren Geschlechtsorgane, wie sie gerade ineinander sich quasi befruchten. Und das Bild ist wirklich nicht nur unfassbar ekelig, sondern es ist wirklich verstörend. Und ich frage mich vor allem auch, ey, du spendest deinen Körper irgendwie, sagen wir im weitesten Sinne, der Wissenschaft, auch wenn ich jetzt der Meinung persönlich bin, dass das mit Wissenschaft wahrscheinlich wenig zu tun hat, sondern eher dem Entertainment-Faktor irgendwie, aber drauf geschissen. Du spendest deinen Körper und weißt dann ja am Ende gar nicht, wie du in der Ewigkeit da irgendwie dann ausgestellt wirst. Ich frage mich, in welcher Welt leben wir eigentlich mittlerweile?
Das musst du in Kauf nehmen.
Ja.
Ja, so, stell dir mal vor, so bist du auch entstanden.
Ja, aber nicht tot aufgeschlitzt und sagen wir mal, ein Orgasmus bis in die Eternity, das weiß ich nicht, naja. So, jedenfalls, weil mir das alles schon wieder viel zu heiß hier ist und wir ja kurz vor Weihnachten stehen, David, ich möchte jetzt einfach das Thema wieder zurückbeamen, das ist mir alles viel zu lasziv. Wir müssen jetzt gemeinsam wieder gucken, dass es wieder besinnlicher wird. Wir haben nur noch einen Spieltag, unsere Hertha braucht ein bisschen Wärme, ein bisschen Herzwärme. Lass uns gemeinsam singen. Einen großartigen Song, du kennst ihn und ich bitte dich heute wirklich einfach mal mitzusingen. Wir sind im Jahr 1987, ein Lied von Rolf Zukowski in der Weihnachtsbäckerei. Unterstützt du mich?
Es ist schön, dass jetzt die Verbindung abbricht. das finde ich großartig.
So, ich beginne. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei.
Also kein Scheiß, gerade bricht die Verbindung zusammen.
Ja, weil es bei dir an der Tür klingelt, da kommt der Pizzabote oder was. Wo ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept verschleppt? Na, dann müssen wir es packen, einfach frei nach Schnauze packen. Schmeiß den Ofen an und ran in der Weihnachtsbäckerei. Ist deine Pizza gekommen? Dame! Und damit hören wir uns nächste Woche wieder. David ist weg, ihr hört ihn nicht mehr, ich höre ihn nicht mehr. Wir sind heute 12-mal abgerissen worden. Die Internetverbindung wird wieder stabiler, sobald die das Glasfaser hier wieder zusammengeflickt haben. Kommt gut durch die Woche. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Grüßt mir die Außerirdischen.
In der Weihnachtsbäckerei.
Da ist er wieder. Tschüss.
Tschüssi.